Sag mal, Saskia, heute haben wir ja ein erotisches Thema gewählt. Frei nach dem Motto Sex Sells pushen wir unsere Hörerinnenzahlen nach oben, oder?
Ja, absolut. Aber wir machen das natürlich hochseriös. Wobei, bei unserem Thema heute geht es ja gerade darum, wie seriös Nacktheit in der Kunst überhaupt wirken darf. Oder halt anders formuliert, was gilt dann plötzlich als zu erotisch?
Ja, genau. Wir reden über verdeckte Geschlechter in der Kunst, Feigenblätter, nachträglich gemalte Lendentücher. Und diese berühmte Pose, bei der eine Frau zwar nackt ist, aber eben mit ihrer Hand ihr Geschlecht verdeckt. Ja, Saskia, möchtest du mal gleich reinsteigen und erklären, wie das mit dieser Pose ist?
Ja, in medias res, gerne. dieser Typus heißt in der Kunstgeschichte Venus Pudica, also die schamhafte Venus. Das ist die stehende Venus, die mit einer Hand ihr Geschlecht bedeckt. Und Ausgangspunkt ist die antike Aphrodite von Knidos, zugeschrieben Praxiteles. Die Schamgeste hat hier eine doppelte Funktion. Also sie soll einerseits die Figur als züchtig markieren und andererseits rückt sie den bedeckten Bereich natürlich gerade in den Fokus.
Ja, das ist irgendwie echt so eine doppelte Doppeldeutigkeit auch, ne? Also das heißt, die vermeintliche Scham schützt hier eigentlich gar nichts, ne? Sondern inszeniert eigentlich die Nacktheit so auf eine raffinierte Art und Weise.
Ja, genau. Also man könnte sagen, die Hand ist weniger Schutz als Scheinjalousie.
Ah ja, Scheinjalousie ist ja toll.
Aber der Körper bleibt komplett verfügbar und kulturell akzeptabel.
Ja, ja. Weißt du, was ich lustig finde? Die Künstlerinnen waren ja hochkreativ, wenn es dann darum ging, die Scham zu bedecken. Und ich sehe auch immer wieder amüsante Variationen, wenn ich in einem Museum bin. Also sowohl bei den Männern als auch bei den Frauenfiguren. Du hast auch eine lustige Erinnerung. Was war denn deine lustigste Erinnerung?
Ja, also ich finde auch, da gibt es wirklich, wirklich lustige Sachen. Mir fällt die Darstellung einer Muschel ein, die sich um den Penis windet, nach vorne hin spitz zuläuft und dann ein Loch in der Mitte hat. Also das ist wirklich so absurd. Ich musste so lachen, als ich diese Darstellung gesehen habe. Leider weiß ich nicht mehr, um welches Bild es sich handelt oder auch wer dargestellt wurde.
Ach, schade, das hätte ich mir wirklich gerne angeguckt. Ich habe jetzt ein Bild im Kopf von so einer Muschel. ja, aber das hätte ich gerne gesehen. Ja, aber ja. Das ist, genau das ist, es ist wirklich verrückt. Dein Fokus lag ja völlig auf dem nicht dargestellten Geschlecht und alles andere vergisst man dann ja. Hast du ja wahrscheinlich auch gar nicht richtig wahrgenommen, ne?
Ja, ja, voll. Also eben, da haben wir es, du hast mich ertappt, alles andere ist weg. Klar. Und wir können es dann auch leider nicht verlinken.
Ja. Also ich denke, wir können sagen, dass es bei Männern und Frauen klare Attribute gibt, ne? Bei den Frauen werden eher so liebliche Elemente zum Verdecken eingesetzt, also Blumen oder Schmuck, sowas wie Perlen, Tücher, Spiegel und Pelze auch, ne?
Natürlich die langen Haare, es ist so ein Klassiker.
Ja, stimmt, absolut, ja. Mhm.
Ja, und bei Männern sind es eigentlich eher Attribute, die die Männlichkeit betonen, also Schwerter, Keulen, Seile, Pfeile und Pinsel habe ich auch schon gesehen.
Ja, verrückt, ne? Immer schön phallusmäßig so. Kakteen habe ich auch schon gesehen.
Stimmt, stimmt.
Ja, oder dieser Wasserhahn bei Dürer im Bild, ne? Also Dürer hat eine schöne Grafik gemacht, Männerbad heißt das. Alle Männer tragen eigentlich Badehosen, aber bei einem auf der linken Seite des Bildes, der steht an so einer Säule, wo quasi das Wasser auch rauskommt und genau auf der Höhe seines Geschlechts ragt ziemlich dominant dieser Wasserhahn hervor. Das ist auch so richtig absurd, ne?
Mhm.
Und da gibt's ja noch diese anderen Gegenstände, eine Flöte, alles spielt eben auf das männliche Geschlecht an. Ja, aber das hat Dürer echt witzig interpretiert oder inszeniert, ne?
Ja, voll, voll. Und die Frage, die die Künstler jahrhundertelang umtreibt, lautet ja dann, wie kann man das Nicht-Darstellbare darstellen? Also lass uns eintauchen in die kuriose Welt der Feigenblätter und Co.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute geht's um die Geschlechter in der Kunst. Also Geschlechter, die nicht gezeigt werden dürfen, Scham, Zensur, Kontrolle, vielleicht so eine Art Machtspiele. Also all das spielt heute eine Rolle. Und wie so oft, wenn etwas verboten ist, wird es plötzlich natürlich umso reizvoller. Das wussten ja auch schon Adam und Eva.
Genau, und da setzen wir auch gleich an. Aber bevor wir die Geschichte der Scham in der Kunst ein bisschen näher anschauen, lass uns unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das Bild vorstellen, das alles verändert hat. Und zwar handelt es sich um das Bild L'Origine du Monde von Gustave Courbet aus dem Jahr 1866.
Ja, der Ursprung der Welt heißt es auf Deutsch, ne? Das Bild war eine echte Revolution. Also Courbet zeigt das weibliche Geschlecht komplett entblößt und komplett naturgetreu. Einfach unglaublich.
Ja, und das nach tausenden Jahren von Zensur. Also er wagt sich, das zu malen, was nicht gezeigt werden durfte. Eine Sensation und natürlich ein riesiger Skandal.
Ja, das war wirklich neu. Hat sich bis dahin noch niemand getraut, weil es auch so eine Nahaufnahme des weiblichen Geschlechts ist, ne? Also das muss man sich vorstellen. Zum einen 1866, echt lang her. Und er hat nur den Torso und die Vulva im Zentrum der Leinwand gemalt. Also da ist wirklich kein Kopf zu sehen, keine Hände, keine Arme, keine Extremitäten, keine Beine. Also so richtig zentral ist platziert, worum es geht. Und die Beine sind leicht geöffnet, also nicht geschlossen. Man guckt wirklich mitten rein auf die Behaarung. Also Courbet wagt den Tabubruch und ebnet somit auch für die nachfolgenden Generationen den Weg.
Absolut. Also ich denke, wir haben ihm viel zu verdanken. Und er malt das Geschlecht in einer Pracht, eigentlich als wäre es ein Herrscherporträt. Also es ist, er verwendet sein ganzes künstlerisches Talent auf das zuvor nie Gesehene.
Ja, das ist toll, der Vergleich mit dem Herrscherporträt auch, ne? Also er feiert das weibliche Geschlecht auch, ne? Mhm. Und sagt, hier, schaut mal genau hin. Weg mit dieser blöden Zensur. Also man muss natürlich sagen, das Bild wurde echt über 100 Jahre nicht öffentlich ausgestellt. Courbet hat das wohl für einen osmanischen Sammler erotischer Kunst gemalt. Und der zeigte das nur so ausgewählten Gästen. Meistens war das halt so hinterm Vorhang, in seinem privaten Salon verborgen. Aber dann entstand dadurch auch so ein paradoxes Phänomen, ne? Ganz viele Menschen hatten von dem Bild dann schon gehört, aber nur sehr wenige haben das halt in echt und wirklich gesehen. Aber dadurch entstand relativ schnell so eine Art Mythos, insbesondere in dem Pariser Kunstmilieu. Und dann springen da natürlich auch die Medien auf und es entstehen ganz viele Karikaturen, die auch die Zensur kritisieren und dann eben versuchen, was darzustellen, was die meisten aber von denen ja auch noch gar nicht gesehen hatten, so, ne? Mhm. Also es gibt Karikaturen zum Beispiel von dem Honoré Daumier, spielt da mit Ödipus und der Sphinx. Wir verlinken die mal in den Shownotes.
Ja, machen wir. Ich finde, man sollte das Gemälde von Courbet unbedingt im Original anschauen. Normalerweise befindet sich im Musée d'Orsay in Paris. Aktuell ist es aber bis Mitte Juni im Leopold-Museum in Wien zu sehen.
Ah, wunderbar, wusste ich gar nicht. Schön. Ja. So, Saskia, und jetzt ist die Zensur passé nach diesem tollen Bild. Wir haben es eigentlich schon geschafft.
Schön wär's. Nein, leider nicht, im Gegenteil. Aber ich denke, das versprechen wir später nochmal. Zuerst möchte ich wissen, woher diese Zensur überhaupt kommt.
Ja, genau. Ja, also Saskia, dann erklär uns das doch mal. Woher kommt denn die Zensur eigentlich?
Ja, da müssen wir weit ausholen.
Oh, wow. Fangen wir also wirklich bei Adam und Eva an.
Ja, wirklich. Also eigentlich noch früher, und zwar bei den Römern und Griechen, denn dort gab es noch keine Zensur. Die kam nämlich erst mit dem Christentum auf und somit eben bei Adam und Eva, die als eine der ersten Figuren davon betroffen waren in der Kunst.
Mhm. Und woher kam das Bedürfnis dann, das Geschlecht zu bedecken?
Ja, das hat seinen Ursprung in der Bibel. Adam und Eva werden aus dem Paradies vertrieben und werden sich plötzlich ihrer Nacktheit bewusst. Und so kommt dann eben die Scham in diese Welt und das Bedürfnis, sich zu bekleiden.
Ja, und so sind die beiden quasi das Ursprungsnarrativ, also die Grundlage für jedes Feigenblatt.
Das hast du schön gesagt. aber weißt du, was ich an diesen christlichen Darstellungen noch interessant finde?
Nee, sag mal.
Bei den meisten Bildern ist ihr Geschlecht schon bedeckt, bevor sie von der verbotenen Frucht gegessen haben. Also was ja eigentlich ein Widerspruch ist, denn in der biblischen Erzählung sind Adam und Eva zuerst nackt und schämen sich ja nicht.
Ja, das stimmt, ne? Also die Kirche will uns ja quasi auch so ein bisschen Angst machen, ne, wenn man sich nicht richtig verhält. Aber ja, das ist wirklich ein Paradox. Also, das heißt, die Kirche hat so viel Misstrauen gegenüber dem menschlichen sexuellen Verlangen, und die Wollust ist ja auch eine Todsünde, und damit verbunden ist dann natürlich Gier und Kontrolle, Macht, Nacktheit und sexuelle Fantasien und so, ne? Also muss das Geschlecht einfach von Anfang an verborgen bleiben.
Ja, genau. Und dieses Motiv, also unschuldige Nacktheit versus schuldbehaftete, zu verhüllende Nacktheit, wird ja in der Kunst immer und immer wieder aufgegriffen.
Ja, ja. Und das liefert auch die symbolische Legitimation für echte Feigenblätter an den Statuen. Also man bekleidet nicht nur den Körper, sondern man löst damit ja gewissermaßen direkt so ein theologisches Problem. Also denkt man.
Ja. Was ich noch witzig finde, ist, dass Adam und Eva anfänglich die Blätter selber in der Hand halten. Ich denke hier an den Altar in Gent. Und erst später ranken sich dann die Blätter so ein bisschen wie zufällig um ihr Geschlecht.
Ah ja, ich kenne das auch eher so, als ob sie wie zufällig platziert sind. Da muss ich mir den Genter Altar nochmal genauer anschauen. Wir verlinken es auch in den Shownotes. Das erlaubt den Künstlern natürlich auch viel mehr Posen. Also ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber ich finde, so ein Feigenblatt ist ganz schön groß eigentlich, ne? Also so viel gibt's ja gar nicht zu verstecken, ne?
Ja, voll. Ja, und deshalb weichen die Künstler ja auch schon bald auf Weinblätter aus. Mhm. Und später kommen dann noch ganz andere Pflanzen hinzu. Plötzlich haben wir so wie ein ganzes Gewächshaus an Optionen.
Das ist auch eine lustige Vorstellung, genau. Ja, also seit 2026 Jahren haben wir jetzt quasi die Zensur. Etwas aufgelockert heutzutage natürlich, aber was war denn vorher?
Ja, bei den Römern und Griechen war die Darstellung des Geschlechtes kein Tabu. Also schau dir ruhig mal die antiken Statuen an, ich meine, du kennst es ja. Aber was fällt dir auf? Also irgendwas stimmt doch trotzdem nicht, oder?
Ja, ist verrückt, man nimmt es schon so hin, weil man, also ich habe es so ganz für selbstverständlich lange Zeit genommen, aber die Schamhaare, die fehlen ja komplett, ne?
Mhm.
Also das Geschlecht wird dargestellt eigentlich als dasjenige eines Kindes, ne? Also bei der Frau noch weniger, also so ein geschlossenes Dreieck, kein Spalt in der Mitte, keine Schamlippen oder ich will mal Vulvalippen sagen lieber. Ihr Schoß ist verschlossen, wie so eine Art antike Barbie. Und der Mann wird idealisiert dargestellt, aber sein Penis ist auch wirklich richtig klein, der eines kleinen Jungen.
Mhm. Ja, das ist wirklich interessant. Und hinzu kommt, das Geschlecht beim Mann ruht. Mhm. Also anders als bei den Tieren kann der Mann seine Triebe beherrschen. Und umgekehrt heißt das, wir sind zivilisiert. Also das ist die Aussage.
Mhm.
Und nun kommt dann mit dem Christentum, was kommen muss, das Verbotene weckt die Kreativität. Wie kann man das Begehren bzw. das Nicht-Darstellbare darstellen?
Ja, ja. Und was auch folgt, ist eine Erotisierung des weiblichen Körpers über Jahrhunderte. Also die Frau wird dargestellt aus den Augen des Mannes, also der Male Gaze. Ja, Saskia, da können wir uns ja auch noch mal ein paar Beispiele anschauen.
Nee, ich denke sofort an Botticelli, ein Paradebeispiel.
Absolut. Seine Geburt der Venus, das kennen ja selbst Leute, die eigentlich normalerweise nicht so sich mit Kunst beschäftigen oder ein Museum betreten. Da spielt ja auch diese Venus-Pudica-Geste wieder mit rein, ne?
Ja, in der Geburt der Venus steht die Göttin ja nackt auf einer Muschel und sie greift mit der Hand zu ihrem Schoß. Aber gleichzeitig windet sich ihr langes Haar so wie zufällig darum herum. Also ihre Nacktheit wird moralisch aufgeladen. Sie gilt ja als Symbol reiner göttlicher Liebe, also unberührbar fast. Und das, obwohl sie frontal nackt vor uns steht. Und die Hand und das Haar, die wirken so wie ein zarter Schleier der Anständigkeit, markieren dann aber zugleich den erotischen Fokus natürlich. Mhm. Und jetzt kommt's. Schau dir mal genau die Form der Haare an, die sich um ihr Geschlecht winden. Also kein Zufall, oder?
Ja, wirklich. Also man könnte fast meinen, sie bilden die Öffnung der Vulva ab. Das ist wirklich genial.
Ja, finde ich auch. Ich habe das zuerst beim ersten Betrachten gar nicht gesehen, aber ich finde es genial.
Ja.
Und dasselbe Motiv nimmt Botticelli dann rechts oben wieder auf, mit dem Tuch, das die Personifikation des Frühlings um die Gottheit schlingen will. Die Haare der Venus wehen in diese Öffnung des Tuches hinein. Das ist eigentlich Erotik pur.
Das war mir vorher auch nicht aufgefallen. Es ist wirklich unglaublich. Also wie eine hochidealisierte Nacktheit, göttlich, keusch, schön, eigentlich nicht pornografisch. Man könnte sagen, die Körperlichkeit wird spiritualisiert und die Schamgeste hilft natürlich, das alles irgendwie zu verkaufen.
Ja, und diese Strategie ist wichtig zu verstehen, warum auch andere Bilder so viel skandalöser wirken. Denn formal ist die Nacktheit ähnlich, aber der Kontext ändert sich komplett.
Ja, super. Perfekte Überleitung zu Tizian. Seine Venus von Urbino ist ja fast schon ein Meme der Kunstgeschichte geworden, ne? Was macht er denn eigentlich so anders als Botticelli?
Ja, Tizian verlegt die Venus aus dem mythischen Raum in einen irdischen Innenraum. Sie liegt nackt auf einem Bett, schaut uns direkt an und legt die Hand auf ihren Schoß. Also nicht in einer abwehrenden Geste, sondern eher so ein bisschen verführerisch. Es ist eine Mischung aus verdeckend und zugleich zeigend. Die Pose der Venus Pudica wird hier quasi gekippt, würde ich sagen. Also statt schamhafter Verdeckung haben wir mehr eine kontrollierte und selbstbewusste Präsentation.
Ja, und das haben die Zeitgenossen damals auch irgendwie gespürt, oder?
Ja, also ich denke schon.
Die Kritik richtete sich ja weniger gegen die Nacktheit an sich. Ich meine, Nacktheit kennt man ja in der Kunst. Also Göttinnen durften ja nackt sein, das muss man nochmal sagen, ne? Aber so eine Frau, die ganz offensichtlich irgendwie eine zeitgenössische ist, also vielleicht eine verfügbare Geliebte oder so wirkt es ja, also eben keine feine Göttin, ne? Das ist ein Unterschied.
Mm. Ja, der Innenraum und die Dienstmädchen im Hintergrund, die Truhe, das alles verortet das Bild in eine eher bürgerlich-aristokratische Lebenswelt, würde ich sagen. Und diese Nacktheit ist nicht mehr mythologisch verkleidet. Das macht sie natürlich dann riskanter, obwohl formal wieder gar kein Geschlecht offen gezeigt wird.
Ja, schöner Punkt, genau. Nicht die Menge an sichtbarer, nackter Haut entscheidet, sondern es ist wirklich der Kontext so, ne? Mythos, Moral, der soziale Status der Dargestellten.
Ja, absolut. Und dieser Kontext wird dann bei Manet, wenn wir jetzt zu Manet springen, komplett entlarvt.
Ja, genau. Édouard Manet hat sich quasi Tizians Venus von Urbino oder diese Komposition ja angeeignet und zitiert also wirklich ganz viele Ideen aus Tizians Bild. Und ich finde, das hat er so genial gemacht, der tolle Impressionist Manet.
Ja, und Komposition und Pose sind ja wirklich sehr nahe an Tizian dran. Also eine liegende, nackte Frau, frontal, den Blick hat sie auf uns gerichtet, die Hand im Schoß. Aber Manet streicht die mythologische Tarnung komplett, weil Olympia ist der Name einer Pariser Prostituierten. Die Figur ist eindeutig als Sexarbeiterin kodiert. Und das sehen wir zum Beispiel am Schmuckband, das sie also am Hals trägt, aber auch ihrem Blick, der Blumenstrauß, der wahrscheinlich ein Geschenk eines Kunden ist. Also hier wird die Nacktheit nicht idealisiert, sondern sozial situiert.
Ja, und damit wird die Hand, die bei Botticelli und Tizian noch eher eleganter kodiert ist quasi, wird hier so ein bisschen eher zu einer Barriere. Also die verdeckt zwar auch irgendwie ihr Geschlecht, aber sie sagt auch so ein bisschen oder sehr selbstbewusst, so bis hierher und nicht weiter. Und unterstrichen wird das wirklich durch ihren direkten, selbstbewussten Blick, also weil die Olympia uns anguckt, wenn wir davor stehen.
Mhm. Ja, das ist eine wunderbare Leseart. Und die Hand markiert Besitz, also sie kontrolliert ihren Körper, nicht jemand anders. Der Skandal im 19. Jahrhundert war weniger, dass sie nackt ist, sondern dass sie uns so unverblümt ansieht und die ökonomische Realität von Sexualität sichtbar wird. Also die Scham wird plötzlich nicht mehr am Körper verhandelt, sondern an der gesellschaftlichen Ordnung.
Ja. Genau. Dadurch wird wirklich klar, es gibt einfach Prostituierte und das ist eigentlich ja immer gerne, wird das immer eher so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, obwohl es jeder weiß, ne?
Klar.
Ja, damit haben wir jetzt quasi drei Varianten der Venus, also die göttlich reine, die bürgerlich erotische und die ökonomische entlarvt, ne? Ja, lass uns auch nochmal einen Sprung zu den Männern machen. Die sind ja nicht genitalfrei von Natur aus. Auch wenn man das manchmal in einem Museum denken könnte, ne?
Ja, ein wunderbares Beispiel, finde ich, ist Guido Renis Heiliger Sebastian.
Ah ja, genau, Sebastian. Eigentlich ja auch so ein bisschen so ein Lieblingsheiliger aller KunsthistorikerInnen, wenn es um erotisierte Männlichkeit geht.
Ja, ich hätte ja an dieser Stelle sehr gerne den Sebastian von Bernini erwähnt, aber wir bleiben ausnahmsweise bei Reni.
Ja, das stimmt. Der eignet sich, glaube ich, auch fast ein bisschen besser jetzt hier, ne? Da ist dein Liebling. Aber über den sprechen wir nächstes Mal vielleicht oder übernächstes Mal wieder, hm?
Gerne.
Was passiert denn bei Reni nämlich so Besonderes?
Ja, Reni zeigt Sebastian als jungen, fast androgynen, schönen Mann. An einem Baumstamm ist er gefesselt, der Oberkörper ist nackt und sein Körper ist so elegant verdreht. Und ursprünglich war diese Nacktheit etwas deutlicher zu sehen. Bei einer Restaurierung im Prado hat man nämlich festgestellt, dass das Lendentuch nachträglich vergrößert wurde, um den Schambereich dann stärker zu verdecken. Und jetzt hat man das wieder rückgängig gemacht, also diese spätere Übermalung wurde wieder entfernt.
Was ja irgendwie auch verrückt ist, weil ich finde, so wie der Körper von Guido Reni da verdreht und auch verzückt gemalt wurde, ist das ja sowieso schon an sich genügend erotisiert, ne?
Mhm.
Also das heißt, man hat wirklich, man sieht buchstäblich im Farbschichtenprofil, wie diese Prüderie nachträglich aufgetragen wurde.
Ja, und es ist ein praktisches Beispiel dafür, wie sich die Moralvorstellungen ändern. Also ein Bild, das zuerst akzeptabel war, wird nachträglich züchtiger gemacht. Und dann in unserer Zeit wieder versucht man, die ursprüngliche Version wiederherzustellen.
Ja, ja. Das passt perfekt zu den Feigenblättern, die du am Anfang erwähnt hast. Und da können wir direkt nochmal über Michelangelo sprechen, ne? Also David, die Sixtinische Kapelle und so.
Ja, Michelangelos David ist ja der Inbegriff des idealen männlichen Aktes.
Mhm. Ja, absolut. Und Fun Fact, in späteren Jahrhunderten wurde David auch zu bestimmten Anlässen mit so einem abnehmbaren Feigenblattlendenschurz ausgestattet, um seinen wirklich sehr, sehr kleinen Penis zu verdecken, wenn nämlich empfindliche Besucherinnen vorbeifahren, ja.
Ja, also das hätte ich gerne im Original gesehen. Also es gab eine Art Zensurbehörde, die über den David bestimmte.
Ja, verrückt. Diese Vorstellung von Zensur-Outfit, dass man dann der Skulptur je nach Publikum anzieht, das finde ich wirklich, ja, reizend.
Ja. Ja, und das war übrigens kein Einzelfall. Also in der Sixtinischen Kapelle wurde nach dem Konzil von Trient viele nackte Figuren von Michelangelo übermalt.
Hm.
Und zwar hat diese Aufgabe Daniele da Volterra bekommen und ihm wurde später dann der Spitzname Il Braghettone gegeben, also Hosenmacher, weil er den Figuren eben Tücher und Höschen anmalen musste.
Lustig.
Man kann heute noch nachvollziehen, wo Michelangelo ursprünglich Nacktheit also gemalt hat und wo später dann Stoff dazu gekommen ist.
Ja, verrückt. Das heißt, die Kirche, die diese überwältigenden nackten Körper einst in Auftrag gegeben hat, bekleidet sie dann später quasi aus demselben moralischen System heraus, ne? Nur in einer strenger gewordenen Auslegung.
Genau. Und diese Dynamik finde ich spannend. Nacktheit in der Kunst wird also immer wieder neu verhandelt. Mal als göttlich, mal als skandalös oder dann als wieder zu viel, mal als historisches Erbe und dann wieder komplett entblättert.
Ja, wenn man es zusammenfasst, könnte man sagen, die Geschichte der verdeckten Geschlechter erzählt weniger über Körper als über Blicke und über Macht und über Kontrolle und auch über Moral. Also wer entscheidet, was gezeigt werden darf? Wer darf nackt sein? Die Göttin, die Ehefrau, die Heilige, die Sexarbeiterin?
Genau. Und das gilt übrigens auch für die Aktfotografie. Also bis ins 20. Jahrhundert wird das Geschlecht der Frau wegretuschiert. Und es gab extra Spezialisten dafür, die diese Arbeit gemacht haben. Ist das nicht absurd?
Das ist wirklich absurd. Wusste ich gar nicht. Wie lautet denn wohl das Jobprofil Geschlechtsretuschierer?
Ja, weiß nicht, ob das heute noch passend wäre. Aber der Hintergedanke ist natürlich wieder derselbe. Das Geschlecht muss zivilisiert werden. Wie bei den Bildern und Skulpturen wird das Aktfoto so bearbeitet, dass dann ein neutrales Dreieck entsteht bei der Frau.
Ja, verrückt. Also das, die eigentliche Funktion des Geschlechtes wird mal wieder absichtlich übergangen. Und wie sieht's bei den Männern aus? Da käme es ja dann quasi in der Kastration gleich.
Ja, das war natürlich nicht möglich. Und die Männer bekamen Requisiten, die das Geschlecht verdeckten.
Ah ja. Dann wie bei der Malerei ja eigentlich dann auch, ne? Und indirekt wurde dann halt mit diesen Requisiten die Männlichkeit ja auch wieder krass betont, ne?
Natürlich.
Also,
ja.
Das Spiel zieht sich ja echt durch die Jahrhunderte durch und die Künstler sind krass kreativ. Immerhin haben die Surrealisten die Zensur sehr, sehr, sehr aufs Korn genommen, ne? Und die Frauen, die dort die Bühne betreten, die brechen auch endlich mit so einem stereotypen Frauenbild. Und malen die Frau ja dann eher so als Subjekt und nicht mehr als Objekt. Aber ich glaube, jetzt sprengt es den Rahmen, wird vielleicht zu viel.
Ja,
aber
ja.
Wir nehmen das Thema nochmal auf, weil es so total spannend ist.
Genau, das machen wir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich denke, wir können zusammenfassend sagen, ob etwas erotisch ist, hängt nicht nur vom Körper ab, sondern davon, wie wir ihn lesen. Botticellis und Tizians Venus, Manets Olympia, Reni, Michelangelo, sie alle bewegten sich auf einer Skala zwischen Idealisierung, Begehren, Zensur und natürlich Selbstbehauptung.
Ja, und damit haben wir jetzt unseren HörerInnen hoffentlich einen guten Grund gegeben, beim nächsten Museumsbesuch nicht nur aufs Feigenblatt zu schauen, sondern zu fragen, wer hat's angebracht und wessen Charme spricht da eigentlich?
Und wer hat es vielleicht wieder entfernt?
Ja, genau, genau. Ja, und wie sieht's jetzt aus, Saskia? Wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Ist die Zensur jetzt passé? Sind wir sie endlich los? Wir sind ja schließlich im 21. Jahrhundert.
Ja, schön wär's, aber ich muss dich wirklich enttäuschen. Also wir begegnen ihr auch heute noch und immer wieder.
Ja, leider, leider. Hast du ein Beispiel?
Ja, ich kann mich noch gut erinnern, als ich im Jahr 2017 in Wien war. Da gab es eine groß angelegte Plakatkampagne für eine Ausstellung über Egon Schiele. Und die beiden gezeigten Figuren, also ein Mann und eine Frau, die waren zunächst nackt dargestellt, also so wie Schiele sie auch gemalt hat. Und dann gab es aber scheinbar viele Leute, die sich darüber empört haben.
Ja, verrückt. Und was passiert?
Ja, die Werbeagentur musste das Geschlecht der beiden bedecken. Zwar nicht in Österreich, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber in England und in Deutschland. Und ich glaube, vielleicht auch noch in anderen Ländern.
Ja, verrückt, ne? Also man macht Werbung für eine Ausstellung, in denen man ja dann die Bilder von Schiele sieht mit seinen nackten Figuren. Aber die Werbung muss irgendwie züchtiger sein. Das ist wirklich verrückt, oder? Also
ja.
Mit welcher Begründung irgendwie?
Scheinbar, weil das Geschlecht im öffentlichen Raum Unbehagen auslösen könnte. Das war die Begründung.
Ja, krass. Also, und musste die Kampagne dann irgendwie wieder zurückgezogen werden? Und?
Nein, nein. Also die Werbeagentur hatte eine geniale Idee. Also, sie legten über das Geschlecht ein weißes Band und darauf stand, ich zitiere, "Sorry, 100 years old and still too daring today." Und dann folgte der Hashtag To Artists It's Freedom.
Ach, das ist ja wirklich cool. Finde ich so eine tolle Idee.
Ja.
Ja, wunderbar. Also, ich sag mal, zieht euch warm an. Wir reden da bestimmt noch ein anderes Mal drüber, über die Nacktheit und die nackten Figuren in der Kunst.
Ja, ja, und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf euch.
Und wie immer, wir freuen uns auch ganz arg, wenn ihr uns mit vielen Sternen bewertet und uns weiterempfehlt.
Genau. Und wir sind ja ein selbstfinanzierter Podcast und deshalb helfen uns eure Bewertungen sehr, vor allem gefunden zu werden. und natürlich auch eine Weiterempfehlung. Danke und tschüss.
Tschüss. Kunst und Knackig.
Der Podcast über Kunst und Kultur
mit Britta Kadolski
und Saskia Wolf.